Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Dimensionen, die sind wirklich enorm. Es ist die größte Firmenansiedlung in Deutschland seit Jahren. Für 17 Milliarden Euro sollen zwei riesige Chipfabriken in Sachsen-Anhalt entstehen. Das ist mehr Geld, als im gesamten Landeshaushalt dieses ostdeutschen Bundeslandes steckt. Klar, dass sich da Politiker und die Menschen in der Region jetzt Hoffnung machen. Hoffnungen auf neue Jobs und Hoffnungen auf ganz neue Industriezweige. Aber trotzdem, nicht alle bejubeln diese Ansiedlung. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach über Gewinner und Verlierer, die die geplante Intel-Chip-Fabriken in der Magdeburger Börde wohl so mit sich bringt.
Ein Zuckerrübenacker in der Magdeburger Börde. Wiesen bis zum Horizont, am Rand ein paar Windräder. Während auf dem Stadtgebiet die Fabriken gebaut werden, sollen in der Börde die Zulieferbetriebe für die Mikrochip-Fabriken von Intel entstehen. Das Ganze auf einer Fläche von 480 Hektar fruchtbarem Bördeboden. Die schwarzbraune Erde gehört zu den besten Ackerböden Deutschlands, weil sie zum Beispiel besonders viel Wasser speichern kann. Landwirt Martin Lühr bewirtschaftet davon ein Stück Land. Der 43-Jährige baut Zuckerrüben, Weizen und Raps an. Noch. Denn die meisten Bauern in der Region werden an Intel verkaufen. Auch er selbst. Denn eine Ackerfläche als Insel im Industriegebiet sei nicht wirtschaftlich. Für Martin Lühr als Grundstücksbesitzer und Pächter bedeutet das
ein großer Flächenverlust. Wir können die Flächen, die wir verkaufen oder auch die Eigentümer verkaufen, hier in der Gemarkung nicht mehr ausgleichen, weil die Flächen einfach nicht da sind. Und das heißt, die Betriebe werden kleiner.
Dafür werden die Landwirte auch entlohnt. Und zwar nicht für die derzeit üblichen 5 Euro pro Quadratmeter Ackerland, sondern für 25, sagt Martin Lühr. Von seinen 800 Hektar, die er bewirtschaftet, sei allerdings der Großteil gepachtet. Der Landwirt aus der Börde kann sich deshalb nur bedingt über die Intel-Ansiedlung freuen. Martin Lühr hätte es besser gefunden, wenn nicht das beste Ackerland Deutschlands versiegelt würde.
Also von daher, wir möchten ja weiter wirtschaften und wir möchten ja eigentlich auch nicht alles verkaufen. Wir wollen Lebensmittel produzieren. Wir haben jetzt gerade eine Situation, werden die Lebensmittel knapper. Und das muss man dann natürlich auch kritisch hinterfragen. Ist es denn überhaupt notwendig, hier alles so zuzubetonieren?
Die Firma Intel arbeitet gerade an einem Bodenverwertungskonzept. Die Idee, den fruchtbaren Bördeboden abtragen, auf LKWs abtransportieren und woanders wieder als Ackerfläche nutzen. Landwirt Martin Lühr bezweifelt, dass man so ein komplexes Ökosystem einfach mal verpflanzen kann. Aber immerhin profitiert die Gemeinde und damit Jörg Medner, 62 Jahre SPD. Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Sülzetal freut sich, dass neben Magdeburg auch die kleineren Bördedörfer im Zuge der Ansiedlung mit neuen Arbeitsplätzen rechnen dürfen.
Und so ein Sechser im Lotto, das gibt es nicht noch einmal für eine Kommune wie Sülzetal und Magdeburg und Wandsleben. Und da haben alle Gemeinderäte auch, stehen dem positiv gegenüber. Es gibt aber immer ein Aber.
Für das Aber muss Jörg Medner etwas ausholen. Denn in seiner Gemeinde gibt es schon ein großes Gewerbegebiet in Osterweddingen. Logistikunternehmen, Großbäckereien und ein Paketzentrum der Deutschen Post sitzen dort. Arbeitsplätze schön und gut, aber er frage sich immer, wo die ganzen Gewerbesteuereinnahmen bleiben, kritisiert Bürgermeister Medner.
Wenn ich die Steuereinnahmen sehe, die ich zurzeit habe, dann kriege ich manchmal das Kopfschütteln. Und ich muss auch sagen, ich werde von vielen Menschen angesprochen, du bist doch der Bürgermeister von der reichen Gemeinde. Dann muss ich immer sagen, April, April, ich bin im Haushaltskonsolidierung. Mir fehlen die Steuereinnahmen, weil viele Betriebe bei mir im Gewerbegebiet nicht die Gewerbesteuer lassen, weil der Hauptsitz woanders ist.
Noch laufe das Genehmigungsverfahren, betont Christine Eisenschmied, Intel-Chefin in Deutschland. Das heißt, wo genau versteuert werde, stehe noch gar nicht fest.
Wir können nur sagen, dass wir momentan nur mitten in den Planungen sind und dass wir an allen unseren anderen Standorten Steuern, auch Gewerbesteuer, nach der bestehenden Steuergesetzgebung in Deutschland bezahlen. Das heißt, wir versuchen da jetzt nichts zu manipulieren, sondern wir halten uns an die deutsche Steuergesetzgebung.
Überhaupt gibt es noch einige offene Fragen zu der Ansiedlung, die Intel-CEO Pat Gelsinger vor etwa einem Monat per Video aus Santa Clara, Kalifornien verkündet hat.
We are planning to invest 17 billion euros to establish two brand new first of its kind semiconductor fabs in Magdeburg, Germany.
17 Milliarden Euro für zwei Halbleiterfabriken in Magdeburg. Das wird Intel nicht alles alleine finanzieren, sondern alle Fördertöpfe in Anspruch nehmen, die es dafür gibt. Das EU-Beihilferecht sieht Subventionen für einzelne Unternehmen eigentlich so nicht vor. Aber die Ansiedlung einer europäischen Mikrochip-Produktion ist ein erklärtes Ziel der EU-Kommission, um unabhängiger von internationalen Lieferketten zu werden. Das kostet Steuergeld, und zwar Milliarden. Wie viel genau, darüber schweigen sich bislang alle Beteiligten aus. Auch Intel-Deutschland-Chefin Christine Eisenschmied.
Wir müssen natürlich gegenüber unseren Aktionären nachweisen, dass wir wettbewerbsfähig produzieren können. Wir wissen auch, dass man in anderen Ländern außerhalb Europas günstiger produzieren kann. Und deshalb ist uns wichtig, dass wir Unterstützung bekommen von der öffentlichen Hand, um diese Kostenlücke zu schließen oder zumindest teilweise zu schließen.
Bodenversiegelung, Ängste vor Steuervermeidung oder Fördermittel in Milliardenhöhe. Für Rainer Haseloff sind das Detailfragen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sieht das große Ganze. Und da habe man sich endlich mal an die Spitze des Fortschritts setzen können.
Es wird dieses Land komplett umgestalten. Es ist eine völlige Neuprofilierung auf eine Branche, die das 21. Jahrhundert und die nächsten Jahrhunderte bestimmen wird.
Nicht ganz so euphorisch klingt Joachim Ragnitz, Chef vom IFO-Institut Dresden. Er sagt, für Magdeburg sei die Ansiedlung zwar ein Erfolg, aber nicht für ganz Sachsen-Anhalt. Trotz 3.000 Arbeitsplätzen in den Chipfabriken selbst und etwa 10.000 bei den Zulieferbetrieben. Das seien zu wenig Jobs, um über Magdeburg hinaus Strahlkraft zu entwickeln, so Volkswirt Joachim Ragnitz. Zumal der Forschungsstandort von Intel ja nicht in Magdeburg, sondern in Frankreich entstehen soll.
Das heißt, man bräuchte eigentlich viel, viel mehr so dieser Großansiedlung, um tatsächlich eine grundlegende Veränderung der Wirtschaftsstruktur in Ostdeutschland hinzukriegen. Deswegen glaube ich mal nicht, dass das diesen Gamechanger darstellt, wie der so von der Politik dargestellt wird.
Zumindest für die Uni Magdeburg könnte die Intel-Ansiedlung ein Gamechanger werden. Genauer gesagt für Jürgen Christen, Professor für experimentelle Physik. Bisher waren die Anfängerzahlen pro Jahrgang überschaubar. Rund 30 Studierende beginnen hier ein Physikstudium. Nur etwa eine Handvoll landet in den Masterstudiengängen mit Halbleiterbezug.
Man muss ja ehrlich sein, es gibt ja im Moment keine großartige Halbleiterindustrie in Sachsen-Anhalt. Das heißt, wieso sollten Unmengen an Studierenden jetzt hier anfangen, Halbleiterphysik oder Halbleitertechnologie zu studieren? Alle, die müssen im Wesentlichen raus in ein anderes Bundesland oder woanders hin. Das ändert sich natürlich schlagartig in dem Moment, wo Intel da ist.
Und jetzt, da feststeht, dass Intel kommt, wird aufgestockt an der Uni Magdeburg. Die Rede ist von einer Erhöhung der Studierendenzahlen um 10%, sprich 1.000 zusätzliche Studierende in den nächsten Jahren. Neue Technik im zweistelligen Millionenbereich, zum Beispiel für die sogenannten Reinräume. Das sind teure Luftfiltersysteme, die man in der Physik braucht, um Mikrochips herzustellen. Das alles sind noch Planzahlen aus dem Rektorat. Und auch Physikprofessor Jürgen Christen hat noch was in der Schublade.
Wir können die Kapazität ganz locker weiter ausbauen und wir können auch einen maßgeschneiderten Nanotechnologie-Studiengang innerhalb kürzester Zeit aufstellen.
Spätestens im Wintersemester 23/24 soll dieser Studiengang anlaufen, damit schon die ersten Absolventen zum Produktionsbeginn 3 Jahre später fertig sind. Und so sieht sich der Physiker an der Uni Magdeburg als Gewinner der Intel-Ansiedlung. Landwirt Martin Lühr, der sein Land verkaufen wird, dagegen als Verlierer. Und dann gibt es noch Bedenkenträger wie den Börde-Bürgermeister, der sich schon zu oft eine Gewerbesteuerflut erhofft hat und dann enttäuscht wurde.
Hoffnungen und Herausforderungen, die geplante Intel-Chip-Fabrik in der Magdeburger Börde. Eine Mega-Chip-Fabrik in Ostdeutschland, über die Pläne von Intel, über die haben wir ja gerade berichtet, auch über das Für und Wider. Und beim Wider, da klingelt es vielleicht bei manch Brandenburger im Ohr. Denn in Brandenburg, genauer gesagt in Frankfurt an der Oder, sollte auch einmal eine Chipfabrik entstehen. Das war Anfang der 2000er Jahre. Auch damals waren die Politiker hellauf begeistert und träumten von neuen Jobs mittels neuer Technologie. Ja, doch aus der leuchtenden Zukunft wurde leider nichts. Unser Korrespondent Christoph Richter mit einem Rückblick, und für diesen hat er sich auch mit dem früheren Oberbürgermeister von der Oderstadt, mit Martin Wilke, getroffen.
Es waren private Partner dabei, es gab Geldgeber auch aus dem arabischen Raum, es gab Technologiegeber, es gab öffentliche Einrichtungen, die eine Rolle gespielt haben. Das waren so viele Interessenlagen, die dabei eine Rolle gespielt haben, man hat sie eben alle nicht unter einen Hut gekriegt.
Ich treffe Martin Wilke in einem Café in der Frankfurter Innenstadt. Der heute 65-jährige Physiker war damals Wirtschaftsentwickler, später parteiloser Oberbürgermeister der Oderstadt. Er kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als Anfang der 2000er Jahre in Frankfurt der Traum des ostdeutschen Silicon Valley geträumt wurde, der aber schnell wieder platzte.
Das war natürlich nur eine extreme Frustration. Das war ja noch relativ zeitig nach dem Zusammenbruch des Halbleiterwerks.
Wir haben unsere Geschichte im Alltag unserer Stadt gefunden, in Frankfurt. Ein Werk für Transistoren, für Halbleiter.
Schon zu DDR-Zeiten wurden in Frankfurt-Oder Halbleiter hergestellt, auch wenn man dem Westen weit hinterherhing. Nach 1989 brach alles zusammen. Mit der Idee einer Chipfabrik glaubten viele an eine Wiedergeburt des Standorts Frankfurt-Oder als Zentrum der Mikroelektronik.
Diese Chipfabrik ist für mich so eine Art Synonym, wie wir überhaupt rauskommen können aus dem Dilemma, was uns ja immer noch begleitet und da Arbeitslosigkeit heißt.
So klang es damals bei Matthias Platzek. Als der Sozialdemokrat das sagte, war der spätere Ministerpräsident noch Oberbürgermeister der Stadt Potsdam. Heute will er sich nicht mehr dazu äußern. Eine Anfrage von Deutschlandfunk Kultur bleibt unbeantwortet. Die wirtschaftliche Verlockung war damals groß. Frankfurt-Oder, damals noch Außengrenze der EU, hatte eine Arbeitslosigkeit von 21%. 1,3 Milliarden Euro sollten in die Chipfabrik investiert werden. Allein 250 Millionen Euro wollten die Vereinigten Arabischen Emirate zahlen. Der US-amerikanische Chiphersteller Intel war bereit, sich mit 40 Millionen Euro zu beteiligen, das Land Brandenburg mit 38 Millionen Euro. Die EU-Kommission genehmigte damals staatliche Beihilfen in Höhe von 370 Millionen Euro. Am Ende ist alles geplatzt, weil der Bürgschaftsausschuss des Bundes für die EU-Gelder nicht bürgen wollte, daher kein grünes Licht gab. Das Projekt ist aussichtslos, so steht es wortwörtlich in einem uns vorliegenden Gutachten des Patentanwalts Wolfgang Winzer, auf das sich der Bund damals bezog.
Die Landesregierung hat sich von der Aussicht auf 1300 Arbeitsplätze bedenkenlos begeistern lassen und ist dann mangels irgendwelcher Erfahrungen im Umgang mit der Verwertung technologischer Erfindungen in eine hoffnungslose Situation geraten.
Sprich, der Bund hat den Akteuren nicht zugetraut, marktfähige Mikrochips herzustellen, weshalb das Projekt gescheitert ist. Am 27. November 2003 gab Brandenburgs Wirtschaftsminister Ulrich Junkhans, CDU, das aus bekannt.
Es zeichnet sich ab, dass die zu erwartenden Bürgschaftsbedingungen nicht erfüllbar sind. Deshalb kann ich nicht mehr damit rechnen, dass dieses Projekt fortgeführt wird.
Die Idee eines Silicon Valley in der Märkischen Tiefebene hat sich nach anfänglicher Euphorie in Luft aufgelöst. Dabei seien die Voraussetzungen bestens, um eine Chipfabrik zum Fliegen zu bekommen, wie es damals der Christdemokrat und Frankfurter Oberbürgermeister Martin Patzelt formulierte. Ursprünglich wollte der US-amerikanische Chiphersteller Intel zusammen mit dem Institut für Halbleiterphysik, heute nennt es sich Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, in einem Herstellungsbetrieb Mikrochips produzieren.
Die Patente für die Chipfabrik sind in Frankfurt-Oder entwickelt worden von Wissenschaftlern, die hier leben und arbeiten. Und sie sind das Faustpfand für die Chipfabrik. Ja, ich denke, Intel und Dubai hätten sich niemals für den Standort Frankfurt-Oder interessiert, wenn wir dieses Pfand nicht hätten.
Noch heute wird gerätselt, was mit den Patenten des damaligen Instituts für Halbleiterphysik passiert ist. Abbas Urmast war der Geschäftsführer des Unternehmens, das die Chipfabrik damals in Frankfurt-Oder bauen wollte. Heute lehrt Urmas an der University of Wisconsin Milwaukee am Lake Michigan. Auf Nachfrage, zu welchen Konditionen das Unternehmen Intel die Patente vom Institut für Halbleiterphysik bekommen habe, schreibt er in einer Mail.
Intel stellte eine Lizenz für seine Technologie zur Verfügung und übertrug seine Technologie an das Institut für Halbleiterphysik. Im Gegenzug stellte das Institut für Halbleiterphysik eine Lizenz für seine Technologie zur Verfügung und übertrug seine Technologie an Intel.
Der Erlanger Patentanwalt Wolfgang Winzer hatte als Gutachter des Bundes die Verträge zwischen dem Unternehmen Intel und dem Institut für Halbleiterphysik unter die Lupe genommen. Auf Nachfrage von Deutschlandfunk Kultur, ob Intel nur Interesse an den Patenten gehabt hätte, um sie kostenlos zu nutzen, schreibt Winzer.
Quatsch, das sind so Märchen, die gern verbreitet werden, hatte Intel nicht nötig. Intel war schon damals das mit riesigem Abstand führende Chipunternehmen mit den besten Chips und den besten Verfahrenstechnologien. Die hatten nicht das geringste Interesse.
Das US-Unternehmen Intel hat bisher auf unsere Anfrage nicht reagiert. Beim Frankfurter Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik heißt es, dass man damals Intel die Nutzungsrechte zur Verfügung gestellt hat. Im Gegenzug habe man Know-how von Intel erhalten. Zurück ins Jahr 2022. Bevor Magdeburg den Zuschlag bekommen hat, galt auch Frankfurt-Oder als möglicher Standort für die Ansiedlung der Intel-Chipfabrik. Wir hofften kurz auf eine zweite Chance, berichtet Rita Aldenhoff-Hübinger. Sie ist Professorin für vergleichende europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Europa-Universität Viadrina und forscht zur Geschichte der Halbleiterphysik in Frankfurt-Oder, hat dazu eine Ausstellung im Frankfurter Stadtarchiv konzipiert. Die Talsohle der Enttäuschungen sei durchschritten, sagt die Historikerin, und das liege auch an der Forschung in der Oderstadt.
Also das ist ein Leuchtturm, das IHP, Institut für Halbleiterphysik. Das ist also ein reines Forschungsinstitut, also wirklich Spitzenforschung und wird sicher auch von den neuen Ansiedlungen in Magdeburg profitieren. Das ist 1A-Forschung und das ist ja nun auch nicht so weit weg.
Das heißt, auch wenn Intel in Magdeburg investiert, ist Frankfurt-Oder weiter mit im Spiel. Ähnlich sieht es Martin Wilke, Ex-Rathauschef, heute Unternehmensberater.
Ist ja auch meine Aufwertung des Ostens insgesamt. Und mit den richtigen Strategien können andere Standorte auch davon profitieren.
Wenn schon keine eigene Chipfabrik, so erhofft man sich doch positive Effekte von der Ansiedlung in Magdeburg.